Wer redet, ist nicht tot.
Herzlich willkommen zu der Sendung, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Wein trinken und Dinge bereden. Der Christoph im Wesentlichen Wein, der Holger im Wesentlichen, was ihm gerade so im Kopf rumspukt.
Ja, Dinge halt, ne?
Dinge halt. Mit Christoph Raffelt.
Jo, und Holger Klein.
Guten Tag.
Guten Abend.
Während die anderen der Apple Keynote lauschen und sich davon in den Schlaf lullen lassen, anstatt darauf zu warten, dass die Scheiße einfach im Laden steht, trinken wir.
Das genau, ist wir trinken so besser.
Wir sind diesmal eine halbe Stunde früher dran als ursprünglich mal angekündigt. Ich hoffe, dass das auch bei den Mitsäufern angekommen ist. Ansonsten kriegen wir Schimpfe hinterher.
Ja, ja.
Haben die halt Pech gehabt.
Wir müssen halt später einsteigen. Dann fangen wir nochmal von vorne an.
Genau. Um 9. Wir fangen alle halbe Stunde mit derselben Sendung an. Ja. Da könnt ihr dann mal gucken.
Und mit der Jingle-Maschine.
Und mit der, genau. Und zwar so lange, bis das Klick. Jingle nervt. Ich bin ja total begeistert davon. Ich hatte ja damals gesagt, ich hätte gerne so ein Intro, das auch nach 100 Mal hören nicht nervt. Das ist jetzt gerade, wenn nichts dazwischen kommt, ist das jetzt gerade Folge 337, die wir aufnehmen. Und es nervt mich immer noch nicht. Das finde ich ziemlich klasse.
Ja, das ist gut. Das stimmt.
Außerdem habe ich ja gelegentlich noch das Blockbuster-Intro.
Das ist dieses Pompöse, ja?
Ja, genau. Wo Olli, der mir das Intro gebaut hat, gesagt hat, er hätte noch nie Filmmusik gemacht und er wollte das unbedingt mal ausprobieren, hätte dazu das Vrint-Intro genommen.
Ja, das stimmt.
Wo dann auch irgendwann so Streicher und ich denke so, ui, Streicher, fehlen nur noch Chöre. In dem Moment kommen Chöre. Das ist und das alles, und das macht mich immer total irre, das alles nicht echt. Weißt du, das ist alles so Native Instruments-Gedönse.
Ja.
Das finde ich ja nach wie vor faszinierend.
Der ist gar nicht ins große Studio gegangen mit diesen 500 Leuten.
Nee, der hat gar nicht bajuwarische Philharmoniker. Nee, ist er echt nicht.
Die rumänischen. Waren halt noch zu bezahlen. Ja, das hat ja mein Patenonkel, nennt man das. Genau, der hat das gemacht damals noch. Der ist hinter den eisernen Vorhang gefahren. Ja? Ja. Hinter den eisernen Vorhang und hat dort mit Ostblock-Orchestern eben Musik aufgenommen. Ja.
Ach Gott, ja, der mit der CD-Fabrik war das, genau.
Ja, CD-Fabrik ist gut, aber ja, genau, mit der, ja.
Also war das nicht, ich weiß nicht. Also
ja, der hat halt einen Plattenverlag gehabt.
Ja, okay.
Ne? Genau, Plattenverlag. Und das stimmt schon, der hat als einer der ersten im Klassikbereich zumindest auf CDs gesetzt.
Ach echt?
Ja, der war der erste zum Beispiel, der die kompletten Beethoven-Sinfonien aufgenommen hat in Dresden.
Mhm.
Mit den Dresdner Philharmonikern, da war die Deutsche Grammophon, die hat das irgendwie dann 5 Jahre später geschafft oder so. Und da hatte der sich aber schon dumm und dämlich verdient mit den ganzen CDs.
Hat er das überlebt oder ist der genauso untergegangen wie die meisten Plattenfirmen?
Nö, der hat die zu einem guten Zeitpunkt verkauft.
Ah ja.
Ja, was sie jetzt machen, weiß ich nicht, aber es gibt sie noch. Aber das war halt wirklich eine sehr, sehr clevere Idee, weil die natürlich im damaligen Ostblock auch sehr gute Orchester hatten. Ja.
Ja.
Und die haben natürlich gerne auch Westmark genommen, aber denen muss es natürlich nicht so viel geben wie jetzt bei den Berliner Philharmonikern oder London Symphony oder sowas. Ne? Und der hat halt manche Leute eben durchaus hier auch groß gemacht. Also Ludwig Güttler beispielsweise, ein Trompeter, und die Bach-Kantorei Leipzig heißt sie, glaube ich. Die war, glaube ich, vorher hier nicht allzu bekannt und das hat sich dann eben damit geändert.
Aha. Ja. Das war, beim Film war das genauso. Also da ist man auch früher nach Tschechien, in die Tschechoslowakei, nach in die CSSR.
Ja, genau.
Und hat halt seine Filme in den Barrandov-Studios gedreht, weil es einfach mal, ich weiß nicht, die Hälfte weniger gekostet hat. Und die hatten halt richtig gutes Personal im Gegensatz zum Westen.
Ja, oder das auch ist Babelsberg,
nochmal,
ne?
Oh. Ja, genau. Also das ist wirklich nochmal faszinierend gewesen, wie gut ausgebildet im Ostblock die Kollegen vom Film waren. Also es war... Da haben wir dann ein bisschen Angst gekriegt damals. Also das ist so gesehen.
Ja, und die konnten halt so richtig ihr Handwerk, ne?
Ja,
weil
genau.
Die ja auch wenig Digitaltechnik und so hatten zu dem Zeitpunkt.
Ja, hatten wir auch. Also jetzt beim Film. Ich nach Berlin gekommen bin, haben wir Testaufnahmen mit Videokameras gemacht, um sicherzustellen, dass die eine ähnlich gute Qualität wie, hier sag schnell, Filmkameras haben.
Also,
ja, das
Rollfilm.
War so, Rollfilm, genau. Echt irre.
Ja.
Und heute stellt sich mit einer Spiegelreflex in die Ecke und es kommen Bilder raus, die du im Kino versenden kannst.
Ja, genau.
Oder wie man es nennt, ne? Was man im Kino macht. Was macht man im Vorführen?
Vorführen, ja, in HD.
in HD. Auf der IFA ist ja gerade Funkausstellung.
Ja.
Ein Freund aus München meinte, es gibt die Funkausstellung noch? Wozu das denn?
Ich habe das, glaube ich, im Twitter auch gelesen, ja.
Wie, die gibt's noch? Die gibt's noch, genau. Ja, als Branchentreffen. Man unterschätzt das ja immer. Ich habe das ja bei der CeBIT. Ich denke immer so, was, CeBIT gibt's noch? Ist doch, ja, wollt ihr mich verarschen? Aber das ist halt ein Branchentreffen. Das habe ich jetzt echt wieder gemerkt. Das ist halt, die internationale Funkausstellung ist halt wirklich so dieses Ding. Also ich bin halt für die ARD da. Und das ist halt wirklich die, gewesen, genau. Das ist halt dieses eine Ding, wo tatsächlich alle mal zusammenkommen und sich auch mal über Tage austauschen können, also tagelang austauschen können und nicht nur zu irgendwelchen komischen Workshops, wo man morgens nach München fliegt und abends wieder zurück und schnell ein spezifisches Thema abhandelt oder so. Und dafür ist das schon sehr, sehr gut. Also es ist, und das wird dann wahrscheinlich bei allen anderen auch so sein, ne?
Ja, ich schätze mal. Ja.
Also allen anderen Firmen. Ich unterstelle ich jetzt einfach mal den anderen Firmen.
Ja, denke ich auch.
Beim Wein, ist es beim Wein auch so? Nee, beim Wein geht es tatsächlich noch ums Produkt, ne?
Ums Produkt? Auf Messen, ja, schon auch, klar. Ja, ja auch. Also.
Naja, jetzt also weil Produkte, auf der Funkausstellung gibt es halt keine Produkte, ne? Also ich glaube, Samsung ist irgendwie die einzige Firma, die es noch schafft, zumindest war das das Gerücht auf der IFA, dass Samsung die einzige Firma ist, die es noch schafft, ihre neuen Produkte bis zur IFA zurückzuhalten.
Okay. Ja. Ja gut, das ist beim Wein, also ich sag mal bei der größten deutschen Weinmesse jetzt, die ist ja so Mitte, Ende März, da kommt dann halt der erste Jahrgang so angetröpfelt, ne? Das ist, also insofern, also um das Produkt geht's dann schon auch, ne?
Ja.
Aber das ist ja eine B2B-Messe eigentlich und da geht's natürlich auch um Konzepte und Margen und weiß ich nicht was alles, ne? Mhm. Zwischen den Winzern und den Händlern. Aber ja, es geht auch ums Produkt. Also es schleusen sich auch immer jede Menge Leute rein, die wahrscheinlich keine Händler sind und sturzbesoffen wieder raustorkeln, ne?
Ja gut, das Produkt, das würde ich natürlich. Also da wäre ich ja dann dabei, ne?
Ja.
Weil was würde ich da auch anderes tun wollen, außer mich zuzulöten, wie da beim Libanon-Dingsi, wo wir waren.
Ja,
da genau, habe ich mich nicht ganz so zugelötet, weil ich mit dem Rad da war, aber so prinzipiell.
Du warst mit dem Rad da?
War ich nicht mit dem Rad da?
Du warst noch mit mir da.
Ja, aber
wir sind doch irgendwie mit öffentlichen Verkehrsautos.
Aber warum war ich denn mal mit dem Fahrrad im Ritz-Carlton? Was habe ich denn gemacht?
Du bist ein Stück mit dem Fahrrad gefahren. Ja, und dann hast du das Fahrrad dann nachher irgendwie ins Auto gepackt oder sowas.
Echt?
Also in dieses Car2Go.
Ach so, Car2Go, ja, genau.
Ja, genau. Ja, stimmt. Also du bist auch mit dem Fahrrad gefahren.
Ich dachte schon, ich hätte jetzt komplett den Verstand verloren, aber dann.
Wollen wir eigentlich nebenbei was trinken?
Womit fangen wir denn eigentlich an, was zu trinken?
Ich würde sagen, mit dem Weißburgunder.
Mit dem Weißburgunder.
Mhm.
Weißburgunder.
Ja, Weißburgunder.
Nein, das ist Grauburgunder. Das ist Weißburgunder. Schinkelstraße. So, Weißburgunder, der kann ja nicht so rumspritzen. Der Cremant. Warum fängt man nicht immer mit dem Cremant an?
Nee, wir machen den Cremant mal zum Schluss heute.
Dann machen wir den Cremant zum Schluss.
Ja. Das ist dann so zum Schluss nochmal richtig erfrischend.
Ah, nochmal eine Erfrischung.
Ja.
Ich habe mal wieder nicht lang genug gekühlt. Aber das kann ja nichts schaden für das Probieren. Ne? Das ist ja, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann schmeckt man ja auch ein bisschen mehr.
Kann sich zumindest der Wein nicht hinter irgendwelcher Kühle verstecken.
Genau.
Ist der sozusagen quasi ungeschminkt. Hinter
Kühle verstecken.
Ja, stimmt.
Schenke ich mal ein. Ach Mensch, ich habe vergessen, mit Atmo einzuschenken. Naja.
Ich habe ja tatsächlich mir beide eingeschenkt, so nebeneinander in zwei Gläsern. Ne?
Das heißt, ich muss den anderen noch in das andere, den Grauburgunder noch in das andere Glas schenken.
Ja, kannst du machen. Ich finde, das macht Sinn.
Okay, dann machen wir mal so. Den Grauburgunder aufmachen. Vielleicht kriege ich den ja mit einem Plop auf, damit es irgendwie geil klingt. Damit auch das Publikum was von unserer... Warte, Achtung. Warte.
Ja.
Ah, ja.
Ah.
So halbwegs. Ich mache jetzt mal das Einschenken mit Atmo. Pass mal auf. Wahrscheinlich funktioniert das. Das Problem ist, dass es auch durchaus auch urinieren hätte sein können. Jetzt habe ich.
Nee, ich finde, das hört sich noch ein bisschen anders an.
Echt? Bei mir nicht.
Ja, nee? Oh.
So.
Ist das auch noch, nur noch so ein Getröpfel, ja?
Ja, genau. Das ist in meinem Alter. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt stramm auf die 50 zu. Mhm. Alter Vater. Das finde ich jetzt aber irgendwie komisch.
Hm. Ist dir das gerade erst aufgefallen?
Tatsächlich ist mir das gerade erst aufgefallen.
Ups.
Ich bin gestern, also heute, wir zeichnen auf am 9. September. Gestern am 8. September hatte ich Geburtstag und bin zum ersten Mal in meinem Leben willentlich gejoggt. Mhm. Und zwar ohne ein Ziel vor Augen zu haben. Kürzlich war ich im Laufladen und habe mir Laufschuhe gekauft. Also habe gedacht, okay, du fandst früher Fahrradfahren immer blöd. Mittlerweile findest du Fahrradfahren so geil, dass du jeden Tag verfluchst, an dem du es nicht tun kannst. Mhm. Und dachte mir, Laufen finde ich blöd. Vielleicht probiere ich es mal mit Laufen. Könnte ja sein, dass ich es demnächst auch total klasse finde. Bin dann zum Laufschuhladen, weil ich habe ja so Knickspreit-Senkfüße, habe mir dann extra Schuhe, ne? Weil ich mir dachte, okay, Billo-Schuhe oder schlecht angepasste Schuhe nimmst du mal nicht.
Mhm.
Ja, hab mir eben Laufschuhe geholt und dachte dann jetzt, also habe die ganze Zeit keine Zeit gehabt, mal loszulaufen, dachte jetzt also gestern hatte ich eben ein Stündchen und dachte mir, komm, jetzt gehst du mal laufen, mal gucken.
Mhm. So.
Und habe dann halt auch so, ne, wie alle sagen, auch der Typ im Laufladen, übrigens ein super Laden, Lunge heißen die in Berlin, falls du mal in Berlin Laufschuhe kaufen willst, aber ich glaube, die habt ihr in Hamburg sowieso.
Was haben wir in Hamburg sowieso?
Lunge Laufschuhe Laden oder so ähnlich.
Also wie, ist das eine Kette oder wie?
Ja, zumindest, also der scheint aus Hamburg zu kommen, der hat ein paar Filialen in Hamburg und eine in Berlin.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Und der sagte halt auch so, ja, und dann machst du ganz langsam, gehst halt an, läufst halt los eine Minute und dann gehst du eine Minute und dann läufst du eine Minute und dann gehst du eine Minute.
Mhm.
So bis, ne, so wie du kannst. Am besten eine halbe Stunde, bis die halbe Stunde voll ist. Habe ich nicht ganz geschafft. Ich habe so, ich glaub, 25 Minuten oder sowas voll gekriegt. Minute laufen, Minute gehen. Und mir tun seitdem die Oberschenkelmuskeln, vorne die Oberschenkelmuskeln, so scheiße weh, dass ich die Treppe nicht mal mehr richtig runtersteigen kann.
Ja.
Und ich weiß überhaupt nicht, ob das normal ist. Weißt du, ist das normal?
Ja, völlig normal.
Aber, also dass die Oberschenkelmuskeln wehtun, ist völlig normal, wenn man mit dem Laufen anfängt.
Ja, das sind halt Muskeln, die du sonst nicht in dieser Form nutzt. Ja,
bei meinem Fahrradfahren benutze ich die doch auch, oder? Nee, da benutzt man eher die Waden. Sind
wieder ein bisschen andere, ne? Also du trittst ja beim Fahrradfahren nicht auf. Das heißt, es gibt diese Erschütterung in den Muskeln auch nicht oben im Oberschenkel.
Das habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht die ganze Zeit so, was ist denn hier mit diesem, warum ist denn da das so Erschütterungen hier?
Ja, 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 ja. Und das hast du ja beim normalen Gehen auch nicht in der Form. Also nee. Da kommt es halt her von diesen Erschütterungen, ne?
Und da muss man sich dann aber auch dran gewöhnen, dass das so im Kopf immer dengelt, wenn man so läuft und sowas.
Ja.
Also das macht dann bumm, bumm, bumm.
Ja. Das
ist eine völlig neue Fortbewegung. Das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, habe ich neulich auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, Tobi erzählt, das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, also in meiner Erinnerung zumindest, das war 2007 oder 2008. Ich glaube, 2007,
als du den Bus noch kriegen wolltest.
Als ich den Bus hinterher gerannt bin.
Echt? Genau.
Ja.
Das sollte jetzt ein
Witz
sein.
Nee, das war so. Und das war in Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main. Das weiß
ich nicht. Das ist 7 Jahre her, als ich den Bus hinterher gerannt bin.
Ja, so ist das. Das ist 7 Jahre her, dass ich den Bus hinterher gerannt bin. In Frankfurt am Main. Und ich erinnere mich da so gut dran, weil ich danach so fürchterliche Schmerzen im Knie hatte, dass ich zum Orthopäden gegangen bin.
Weil du bis nach Höchst hinter dem Bus hergerannt bist.
Nee, der fuhr Richtung, wo fuhr der hin? Ich weiß gar nicht mehr, wo der hinfuhr. Nee, Richtung hier. Rödelheim, natürlich.
Rödelheim. Ah. Okay.
Rödelheim, der Bus nach Rödelheim war das. Ja. So, und jetzt habe ich das mal gemacht und jetzt hatte ich eigentlich gedacht, so könnte ich ja morgen habe ich nochmal ein Stündchen Zeit, da könnte ich eigentlich auch nochmal laufen, aber ich kann ja noch nicht mal, wenn ich aufstehe, jedes Mal, wenn ich aufstehe, mache ich jedes Mal. Alle lachen immer, außer die mich nicht kennen, die denken, okay, oh, schlimmer Mann. Wir trinken schon wieder Weine von Stefan Steinmetz, ne? Ich fühle mich ein bisschen besoffen, fällt mir gerade auf, obwohl ich noch nichts getrunken habe.
Aha. Das ist immer noch die Endorphinausschüttung vom Wochenende.
Genau.
Das ist immer das permanente Endorphinausschüttung.
Ich bin seit Jahren, wirklich seit Jahren nicht mehr so glücklich nach einem Job gewesen wie nach diesem IFA-Job jetzt am Wochenende. Das war wirklich sehr, sehr schön. Also das ganze Umfeld, also die Kollegen, mit den Kollegen zu arbeiten, hat einen irren Spaß gemacht. Hat alles gestimmt.
Mhm. Okay. Ja, super.
So, was rieche ich denn?
Genau, wir trinken wieder Weine von Stefan Steinmetz. Letztes Mal hatten wir ja den Elbling Cremant und den Auxerrois. Und heute haben wir die beiden weißen Burgundersorten, die er im Programm hat. Er hat noch einen Spätburgunder, aber statt Spätburgunder haben wir eben noch den zweiten Cremant von ihm, nämlich den Liaison, was eben auch ein Burgunder-Cremant ist, ja? Spätburgunder und Weißburgunder.
Ah, Und der andere Cremon war was für ein?
Elbling.
Elbling, ach ja genau, darum hieß er ja auch Elbling Cremon. Cremon. Ja,
genau, ja. Genau. Und ich fand Weißburgunder und Grauburgunder bietet sich an, weil die eben aus dem gleichen Weinberg kommen, also es ist denselben, um präzise zu sein. Und eigentlich
Bei Stefan Steinmetz wachsen die nebeneinander so vor sich.
Ja, genau, genau. Der hat nur eine, also der hat alle Weine kommen bei ihm aus einer Lage.
Ja.
Deswegen steht hier auch nicht drauf und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie sie heißt. Okay. Habe ich vergessen.
Steinmetz. Dingsbumslage halt. Steinmetz ja, Ultra.
Ich meine irgendwas mit Rosengarten, aber ich komme nicht mehr drauf gerade. Und also die kommen aus demselben Weinberg. Sie werden im Prinzip genau gleich verarbeitet, also mit einer ziemlich neutralen Reinzuchthefe, wie im Edelstahl und bleiben eben bis April, glaube ich, nächsten Jahres auf der Hefe. Und das Besondere an Weißburgunder und Grauburgunder ist, dass es eigentlich mit dem Spätburgunder eigentlich der gleiche Wein ist vom DNA-Profil hier. Ja? Aha. Komplett identisch. Also
Grauburgunder ist das, was wir in schlechten Kneipen in total unterkühlt als Pinot Grigio bekommen.
Genau, ja. genau. Ja. Also es kommt halt alles aus dem Burgund und ist eine zufällige Mutation eben vom Pinot Noir, also vom Spätburgunder. Mhm. Ne? Also der Pinot Noir, der kommt, der hat sich irgendwann mal zusammengesetzt, wahrscheinlich aus Traminer und man geht heute davon aus Pinot Meunier, was bei uns ja Schwarzriesling heißt.
Wie schreibt man Meunier?
M-E-U-N-I-E-R.
M-E-U-N-I-E-R,
also ja, Müller, auch Müller, also.
Entschuldigung.
Müller, sozusagen der Müller, also der das Mehl malt, weil die Blätter so ein bisschen wie weiß bestäubt wirken.
Mhm.
Deswegen heißt sie auch in Deutschland Müllerrebe. Also nicht Müller-Burgunder, sondern Müllerrebe.
Mhm.
Und die ist wahrscheinlich noch älter als der Pinot Noir. Und die gibt's aber in Frankreich eigentlich nur noch in der Champagne als drittwichtigste Rebsorte. Ansonsten wird hier in Frankreich eigentlich nicht sortenrein ausgebaut und in Deutschland eben so ein bisschen im Württemberg. Ne?
Mhm.
Also ein bisschen ist gut, also sogar relativ viel, aber selten sortenrein, sondern häufiger dann eben auch in irgendwelchen Cuvées. Und aus diesem Pinot Noir hat sich irgendwann mal der Grauburgunder entwickelt, sozusagen als Mutation einfach, als farbliche Mutation, aber eben auch als geschmackliche, schmeckt halt anders als Pinot Noir.
Mhm.
Und heißt halt Grauburgunder, weil die tatsächlich die Trauben heute relativ grau sind.
Das heißt, es sieht eigentlich eklig aus?
Ja, eklig, ja, so ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so hübsch, stimmt. aber es ist so ganz wild. Also es gibt auch so Rebstöcke, wo teilweise weiße, fast weiße, also grün sind die eigentlich, grüne Trauben dran sitzen und dann wieder graue und dann fast rote. Ja, also es ist eine ziemlich, ziemlich wilde, farblich eine ziemlich wilde Traubensorte.
Mhm.
Und wenn man sozusagen einen maischevergorenen Weißwein macht, also wenn man die Trauben anpresst und den Saft noch ein bisschen auf diesen Traubenhäuten lässt, dann nimmt er halt auch sehr schnell Farbe an. Auch,
mhm. ne?
Und aus diesem Pinot Gris hat sich dann nochmal der Pinot Blanc entwickelt, also der Weißburgunder. Und der eben auch wieder, wie wir jetzt halt gleich schmecken können, eben auch nochmal anders schmeckt. Ja, können wir mal.
Ich finde, er riecht kaum. Hm? Oder ich rieche wieder nichts, kann natürlich auch sein. Obwohl, nee, ich riech was. Eigentlich riech ich was. Warum riecht denn der so wenig? Ich nehme mal Probierglas.
Das Probierglas.
Ja, mein Le Taster.
Le Taster.
Taster Probierglas.
Ja, der hat so, also er ist schon zurückhaltend. Der hat so ein bisschen birnige Aromen, finde ich. So ein bisschen gelbe Birne. Ein bisschen Melone, so.
Ja,
so
stimmt.
Netzmelone, so in die Richtung, ne?
Mhm. Aber sehr verhalten.
Mhm, verhalten. Der Grauburgunder?
Sekunde. Aber da ist schon mehr. Mhm. Viel mineralischer finde ich den.
Mhm.
Mhm. Ja, ich finde, der hat was von Stein.
Ja, der hat was von Stein. Der hat auch mehr Würze sozusagen.
Ja, ne? Würze trifft's.
Mhm. Ja, ist ja auch mit Stein irgendwie immer auch ein bisschen so verbunden, finde ich.
Warum?
Ja, ich glaube, weil der Stein irgendwie sozusagen dieses steinige, mineralische irgendwie die Würze auch in den Wein bringt.
Ah ja. Aber müsste der das dann beim Weißburgunder nicht genauso machen, wenn das dieselbe Lage ist?
Ja, aber das macht der Weißburgunder tatsächlich nicht so. Der Weißburgunder ist...
Der nimmt also, das nicht an, oder wie?
Genau, der nimmt das nicht so an. Genau, das ist eine deutlich zurückhaltendere, weichere Rebsorte. Ja, werden wir auch gleich schmecken. Der hat weniger Säure als der Grauburgunder. Und ist damit deutlich näher so am Chardonnay sozusagen als am Grauburgunder. Mhm. Oder auch am Auxerrois, den wir beim letzten Mal hatten. Das ist auch ein sehr zurückhaltender Burgunder-Typ mit wenig Säure.
Ich probiere jetzt mal den Weißburgunder. Mhm. Es wurde übrigens angemerkt, dass unsere Probiergeräusche zunehmend lauter würden und das unangenehm sei. Darum habe ich das Mikrofon jetzt ein bisschen weggehalten, als ich mich vom Mikrofon weggeredet.
Ja, ich mich auch. Ja, ja.
Mhm. Mhm.
Übrigens, wenn man den Weißburgunder einschenkt, dann hat er, also und dann reinriecht ins Glas, also so frisch reinriecht, dann ist das ist der Duft deutlich ausgeprägter.
Guck ich mal.
Und dann verfliegt er relativ schnell.
Oh ja. Mhm. Da merkt man dann auch das Melonige so ein bisschen eher.
Ja, ja.
Und wieder weg.
Ja. Und Stefan Steinmetz baut den aber relativ säurebetont an, aus, besser gesagt, er baut ihn aus.
Ich wollte gerade sagen, der ist schon ordentlich sauer. Ne? Ordentlich sauer schon. Klingt jetzt irgendwie assi. Der hat eine angenehme Säure, muss man ja sagen.
Ja,
ordentlich sauer klingt halt immer so Ahoi-Bräuschen.
Ja. Also der ist, also er holt sozusagen die Säure raus, die diese Rebsorte zu bieten hat. Mhm. Finde ich. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also es ist durchaus ein erfrischender Wein, finde ich, der schön saftig ist. Also ja. Er hat gleichzeitig trotzdem was Weiches.
Mhm.
Ne, ist kein harscher, harter Wein. Obwohl er jetzt eben keinen Säureabbau. Das ist auch immer noch so eine Sache, ob ein Winzer einen biologischen Säureabbau macht. Also
wie macht er das?
Und mit Hilfe von Bakterien läuft das. Ne? Die wandeln halt Apfelsäure in Milchsäure um.
Ist das die malolaktische Gärung?
Jo.
Echt?
Mhm.
Das ist ja geil, da habe ich mir mal was gemerkt.
Genau, ist die Malo.
Die Malo? So redet ihr. Du und deine Weinkumpels reden so. Hat der eine Malo gemacht? Ja, aber nur halb.
Ja, das kann schon vorkommen, aber.
Echt?
Ach, ja, oder man sagt halt BSA.
Wieder was?
BSA, was biologischer Säureabbau.
Ach so, ja, aber dann finde ich Malo lustiger.
Malo ist witziger,
halt bescheuerter. Da muss ich mal Malo erzählen.
Ja, das ist für bestimmte Weine ist das ganz typisch, ja. Also
ein Freund von mir hat den Spitznamen Malo.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Ah, sehr gut.
Ja.
Mir ist der aber ein bisschen, also dieser Weißburgunder, der ist mir ein bisschen. Was ist der mir denn ein bisschen? Ne? Der ist mir ein bisschen brausig.
Okay. Brausig.
Brausig. Ja. Also der hat so eine. Die Säure prickelt so ein ganz klein bisschen nach. So ein
ja, der hat ja auch noch ein bisschen CO2 da drin, ne? Also wenn du ins Glas schaust, der hat halt auch noch ein bisschen. Deshalb noch sehr, sehr, sehr jung und frisch. Und hat eben noch entsprechend auch ein bisschen CO2 noch.
Sehr jung und frisch heißt, ich kann den auch noch was stehen lassen.
Ja.
Von wann haben wir denn? Von wann ist er denn? Ja. Steht gar nichts drauf. Doch da, 13.
Hm.
Wie lange kann ich den trinken?
Halt der aktuelle Jahrgang. Ich habe das beim Weißburgunder noch nicht ausprobiert, aber 2-3 Jahre bestimmt.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass er so richtig viel besser wird, ne? Im Laufe der Zeit. Es ist kein Wein, der für die lange Lagerung konzipiert worden ist.
Ja.
Ne? Also die eigentlich sind die Steinmetzweine alle für mehr oder weniger für hier und jetzt.
Okay.
Also der Spätburgunder, den er hat, der hat ein Jahr im kleinen Holzfass gelegen. Der hat auch durchaus, also den kann man durchaus noch ein bisschen weglegen, aber die ganzen Weißweine und Cremants, das sind einfach Weine, die relativ frisch getrunken werden wollen. Deswegen hat er eben auch diese Säure und deswegen baut er die Sachen auch nicht im Holz an oder so. Das wird einfach Es sind Alltagsweine. Ne?
Aber das ist schön. Ich könnte mir vorstellen, dass das Brausige ein bisschen auch verschwinden würde, wenn ich ihn etwas kühler trinken würde.
Ja, das kann sein.
Gefällt mir. Hm?
Ich glaube, ich mag in dem Fall das, was du brausig meinst, glaube ich, gerade ganz gerne bei dem Wein tatsächlich. Weil er so ein schönes, frisches, saftiges... So eine schöne frische Saftigkeit im Gaumen hat.
Ja, es hat so,
das ist so ein richtig so schöner, einfacher, aber schön frischer, saftiger Wein.
Und es hat so was von lecker. Die Anmutung ist so ein bisschen wie bei einer Apfelschorle mit einem sehr feinen Sprudelwasser drin. Ja. Also so, genau. So von der, wie hast du es genannt, von der Saftigkeit, also so dieses Frische da dran.
Genau, und er hat eben diese Apfelschorle, Apfelsäure hat er ja auch tatsächlich.
Ne? Ah ja. Daher. Mensch, bin ich heute diszipliniert. Ich habe noch gar nicht richtig viel getrunken. Stützwasser.
Nee, ich auch nicht. Ich muss auch noch arbeiten nachher. Mhm. Weil ich noch irgendwie was vorbereiten muss für morgen.
Ach ja, der feine Herr unterrichtet jetzt.
Ich unterrichte jetzt gerade heute.
Wo denn? Was denn eigentlich überhaupt? An der Deutschen Sommelierschule war das, oder?
Deutsche Wein- und Sommelierschule, genau.
Die Wein- und Sommelierschule heißt, da wird auch Wein unterrichtet?
Ja, genau. Da wird Wein unter, also da wird, ich unterrichte sozusagen französischen Wein.
Mhm.
Ja. Und morgen übernehme ich noch Portugal mit.
Morgen übernehmen wir Portugal!
Ja.
Entschuldigung.
Also die hat ihren Ursprung in Koblenz, da ist sozusagen die Hauptabteilung der Deutschen Wein- und Sommelierschule, kurz DWS. Und die gibt's halt auch noch in München, Berlin, Hamburg und ich weiß gar nicht, ob es die in Frankfurt noch gibt, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber in den Städten halt. Und da werden vor allen Dingen eben Sommeliers ausgebildet und Weinfachberater, also Leute, die später eben im Weinhandel arbeiten wollen. Und ich mache gerade so das Einsteigerseminar Weinfachmann. Da sitzen jetzt Menschen, die eben tatsächlich schon in Getränkeabteilungen arbeiten, im Edeka oder so, oder eben auch welche, die mit Wein noch nicht so viel zu tun hatten, beziehungsweise zumindest nicht professionell, sondern sich einfach nur dafür interessieren und einfach mehr wissen wollen.
Ja.
Ja, also ganz, ganz bunt gemischt.
Das heißt, ich könnte da auch hingehen, wenn ich
mehr wissen will? Ja, da kannst du auch hingehen.
Aha.
Da kannst du auch hingehen.
Aber das kostet dann, ne? Also klar, so seminarartig.
Das kostet. Das ist ein Seminar, das geht über, das ist jetzt, glaube ich, die zweite Woche, ja. Also, das ist schon relativ umfangreich.
Lohnt sich das für Konsumenten oder ist das eher wirklich was für so Händler oder Leute, die beim Händler arbeiten und ihr Repertoire erweitern wollen?
Das kann man auch als Konsument machen. Das wird dich die Frage. Ist halt die Frage, was du damit anfangen willst, ne? Also du kriegst halt eine Reihe von Tagen, nee, es ist, glaube ich, diese Woche, also es ist eine Woche, glaube ich, 5 Tage, du kriegst halt schon einiges reingebläut in den Kopf, ne? Und wir probieren dann halt eben auch Weine zu diesen entsprechenden Anbaugebieten, ja? Jetzt in meinem Fall eben Frankreich, sozusagen vom Elsass bis runter nach Südfrankreich und also man bekommt halt schon einiges mit.
Aber kann man sich das alles merken oder wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich sinnvoller, auf eine normale Weinprobe zu gehen, oder?
Ja, ich glaube, für Privatleute, die damit nicht weiter was tun wollen, ist es, glaube ich, interessanter, etwas zu machen, was über einen viel längeren Zeitraum geht, ne? Wo man irgendwie kontinuierlich immer wieder vielleicht so ein bisschen Theorie mitbekommt und ansonsten eben viel probiert. Das müssen die auch dann machen, ne? Es ist letztlich bekommst du eigentlich nur einen Überblick übers Probieren, ne? Der Weine, der Rebsorten, der verschiedenen Stilistiken und so weiter. Aber trotzdem, also für den ersten Einstieg, wo überhaupt was wächst in Frankreich, ja, was so die Charakteristika der verschiedenen Anbaugebiete ist das schon eine ganz gute Sache. Ja. Und nächste Woche mache ich dann Sommelier, also das ist dann wirklich Sommelier-Ausbildung, ne?
Wie unterscheidet sich das?
Nur das ist viel umfangreicher. Es geht über 2 Monate hinweg. Da werden die Anbaugebiete viel tiefer irgendwie.
Also das ist dann bestimmt auch richtig teuer, die ganzen Weine ranzuschaffen, die da dann probiert werden müssen. Weil du kannst ja nicht nur sagen, hier, das kommt von der Loire, sondern musst du ja irgendwie eine Batterie Zeug auffahren.
Ja, natürlich. Ja. Ist auch so. Genau. Ja, gut, ich meine, die Ausbildung kostet halt auch Geld, ne? Mhm. Und da ist natürlich der Wein mit einbepreist, ne? Das war ja, als ich damals in Berlin war und diesen Kurs da gemacht habe, klar.
Diese Wine and Spirits Expert Trust oder was war das?
Ne? Education Trust,
ne? Education genau. Trust.
Ja, da
ist das ist wieder was anderes, ne?
Ja, das ist wieder was anderes. Das ist so ein bisschen parallel. Der sogenannte WSET, das ist halt ein sehr international, also eine international anerkannte Ausbildung, ja, die kennt in England jeder, der mit Wein zu tun hat, ja, und dort ist auch jeder eigentlich in diesem, sozusagen in dieser Ausbildungspyramide irgendwo, hat er was mitgemacht, sonst wirst du heute in England im Weinbereich gar nicht mehr eingestellt, würde ich mal behaupten, und in Deutschland gab es halt das von der IHK, also was ich mache, ist von der IHK, gab es halt früher. Ne? Und parallel dazu gibt es aber da auch diesen WSET und die Sommeliers beispielsweise, die hier ausgebildet werden, die machen parallel das, was ich eben in Berlin auch gemacht habe, also diesen Advanced Level im WSET. Genau. Und das, was dann danach kommt, ist halt eine Ausbildung, die über 2-3 Jahre geht. Das ist dann der sogenannte Weinakademiker.
Uiuiuiuiui. Ja. Das klingt albern, ehrlich gesagt.
Das klingt ein bisschen komisch, das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Also im Prinzip ist es, könnte man sagen, es ist ein Bachelor of Wine, weil nämlich die nächste Stufe der Master of Wine ist. Und das ist sozusagen alles, was du im Weinbereich an theoretischem und praktischem Wissen erreichen kannst. Ja,
das ist aber jetzt dann auch wieder was anderes, als was man in Geisenheim lernt auf der Schule, auf der Fachhochschule da, oder?
In Geisenheim.
Ist das eine Uni? Ich weiß es gar nicht.
Ja, das ist mittlerweile irgendwie an irgendeine Uni angegliedert, das heißt, glaube ich, mittlerweile auch Universität, glaube ich, oder Hochschule Geisenheim.
Okay.
So. Also du kannst, also du eigentlich kannst du in Geisenheim Getränketechnologie studieren, internationale Weinwirtschaft und du kannst halt ich glaube, bei Getränketechnologie kannst du halt auch sozusagen das Winzerstudium absolvieren, ja. Also, die bilden entweder eben Praktika aus, also Winzer.
Leute, die Wein machen und nicht nur Leute, die Wein verstehen, oder?
Genau. Okay. Und dann welche, die Wein verkaufen sollen, also internationale Weinwirtschaft. Leute, die Wein verstehen, sozusagen auch mehr theoretisch, wurde da lange Zeit nicht ausgebildet. Mittlerweile haben die aber sozusagen den deutschen Bereich von diesem WSET Weinakademiker übernommen. Den kannst du jetzt in Geisenheim auch studieren. Das war vorher, konntest du das nur in Österreich, in Rust. Da ist auch so eine Weinbaufachschule. Dort konntest du das studieren. Und mittlerweile haben die so eine Kooperation gemacht, sodass du das in Rust und in Geisenheim studieren kannst. Ja, also genau. Also insofern haben die das jetzt mit in Geisenheim mit dazugenommen. Also ich habe jetzt sozusagen theoretisch den Level erreicht, diesen Weinakademiker machen zu können. Hatte ich mir auch irgendwann mal vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch tue. Ist halt viel, kostet halt viel Geld. Ist halt.
Was heißt viel Geld?
Ja, ich glaube, Weinakademiker kostet schon irgendwie so 8.000 oder so,
okay, was
du schon zahlen müssen im Laufe der Zeit oder 7. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Andere kaufen sich davon ein ganzes Auto.
Ja, zum Beispiel. Ja, oder ein Fahrrad.
Oder ein Fahrrad. Für 8.000, ja, gibt's auch Leute, ja.
Ja, gibt's auch Leute. Ja. Oder HiFi-Anlagen.
Ne? Ja, genau. Oh.
Oder einfach nur Boxen.
Ja. Wobei dieses, was du hier in Berlin gemacht hast, dieses WSET, da hätte ich ja auch noch Bock drauf.
Das ist auch schön.
Weil das ist auch irgendwie noch, das kann man sich noch irgendwie leisten, weißt du, das ist dann so, das kannst du noch verbuchen unter Aus- und Fortbildung. Ich glaube, das kostet insgesamt bis dann irgendwie 2.000 los oder sowas.
Ja, sowas.
Und da hätte ich dann irgendwie noch Bock drauf, einfach zu sagen, so, ich mach das mal und qualifiziere mich damit auch irgendwie für den Weinhandel. Wäre ja auch mal ganz cool, dann irgendwann zu sagen, so, ich habe keinen Bock mehr auf den Medienzirkus. Oder der Medienzirkus hat keinen Bock mehr auf mich, was ja eher wahrscheinlich ist. Und dann mache ich halt einen Weinladen auf oder heuere in einem Weinladen an.
Genau.
And don't get high on your own supply. So, Grauburgunder.
Ja, Grauburgunder. Ja.
Immer noch viel steiniger. Mineralisch.
Mineralisch steinig würziger.
Mineralisch steinig würziger. Also in der Nase gefällt er mir viel besser, weil der kantiger ist, also so ein bisschen eckiger, der tut ein bisschen mehr weh in der Nase, der ist nicht so freundlich. Ich mag es ja lieber, wenn es nicht so freundlich ist. Also ich bin auch so, ne, ich Stinker finde ich ja ganz gut. Auch so Käse, wenn er stinkt.
Ja.
Darf ich den jetzt mal trinken?
Ja, trink doch.
Thank you. Mm. Also den würde ich mal saftig nennen.
Mhm. Ja, das ist dann nochmal eine Stufe höher.
Alter,
ne?
Vater, ja. Das ist ja fast schon zu viel. Krass. Und das ist dieselbe Lage, aber nur eine andere Traube.
Ja, genau.
Die aber immer noch denselben Urahnen hat.
Die sozusagen das identische DNA-Profil hat, genau. Mhm. Aber das ist halt, also mein so wie sich, also.
Hat doch so eine sehr spannende Bitternote noch da drin.
Ja.
Das finde ich ja immer total, da wüsste ich auch mal gerne, woher das kommt. Dass manche Weine einfach so was Bitteres haben. Wobei die meisten mich komisch angucken, wenn ich bitter sage. Wahrscheinlich ist es gar nicht bitter, nur ich identifiziere es als bitter, weil ich keine Ahnung habe.
Ja, ja, doch, klar. Also es hat schon, also es hat, Bitterkeit kann sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben im Wein. Also zum einen kann so eine Bitterkeit auch in Traubenhäuten stecken oder in den Kernen, ja.
Also aber von den Häuten kriege ich doch kaum. Wie lange liegt denn das auf den Häuten rum?
Ja, nee, in dem Fall ist das ja jetzt auch nicht so. Ich meine nur, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Bitterstoffe können sozusagen in der Zusammensetzung der chemischen Komponenten bestehen. Also
ja.
Es gibt ja total viele chemische Komponenten. Es gibt diese sogenannten Phenole. Es gibt ja zum Beispiel etwas, was Pyrazin heißt. Das sorgt für zum Beispiel im Sauvignon Blanc oder auch im Cabernet Sauvignon für diese grünen Noten. Ja, die, also ein Cabernet Sauvignon kann ja sehr schnell mal nach grüner Paprika riechen und schmecken.
Stangensellerie.
Ja, Stangensellerie. Das hast du im Sauvignon Blanc auch.
Ja.
Und das kann auch für eine leichte Bitterkeit sorgen.
Mhm.
Ja, dieses Pyrazin zum Beispiel. Ja. Also das, klar, das ist schon durchaus drin. Also Alkohol kann unter Umständen in Kombination mit irgendwelchen anderen Sachen auch für eine Bitterkeit sorgen. Aber Gerbstoffe natürlich, ne? Auch aus dem Holz. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Wein bitter zu kriegen. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Rebsorten, bei denen das ganz normal ist. Also Sauvignon Blanc hat eine so leichte Bitterkeit. Ja, was denn noch? Was mir gerade einfällt. Weiß nicht.
Ich finde den Grauburgunder spontan, also so auf Anhieb, scheint er mir besser zu gefallen. Aber ich habe den Verdacht, dass ich den Weißburgunder dann letztendlich doch eher als meinen Freund ansehen würde.
Ja, der Weißburgunder ist so ein bisschen heller und freundlicher.
Ja.
Ein bisschen gelber.
Obstig, ne? Genau. Ja. Ja. Obstiger hätte ich es genannt.
Ja, ja.
Ja. Ja, der Grauburgunder ist richtig, das ist Stein. Weinstein. Nee, Weinstein war wieder was anderes, ne? Was war das? Das war, wenn er so Zucker ausbröselt, ne?
Oder ja, ja, genau. Ja. Flockt.
Flockt.
Wenn der Wein flockt.
Der Wein flockt.
Genau, der hat mehr Stein, der hat mehr Gesteinswürze sozusagen drin. Der ist dunkler, der ist ein bisschen kantiger und ich finde die beide total schön.
Ja.
Ja, sind beides, finde ich, super schöne, frische Vertreter dieser Rebsorte, die man ganz häufig, also gerade den Weißburgunder auch, total flach, nichtssagend einkauft, ja. Also, und Grauburgunder natürlich auch. Also, ich meine, denk an Pinot Grigio.
Ja, Pinot Grigio in der Kneipe, ja.
95% der weltweiten Pinot Grigio-Produktion sind furchtbares Zeug, ja.
Mhm.
Und ähnlich ist es beim Weißburgunder, nur dass der Weißburgunder sich nicht so durchgesetzt hat. Man findet relativ selten Weißburgunder. Also man hat ihn in Deutschland eben weiter unten im Badischen gerne, im Pfälzerraum, aber dann halt auch gerne so ein bisschen lauter ausgebaut mit Holz und biologischem Säureabbau und sowas.
Malo.
Malo.
Avec oder Malo.
Avec du Malo. Und dann gibt's das noch in Österreich, den Weißburgunder etwas häufiger. Da haben wir auch schon mal einen ganz schönen gehabt vom Neusiedler See, also vom Heideboden. Da gibt's also auch ein paar ganz schöne Vertreter, aber im Großen und Ganzen, man hat ihn noch im Elsass ein bisschen. Mhm. Aber in Frankreich sonst hat man ihn praktisch gar nicht mehr. Also auch im Burgund eben, wo er ursprünglich herkommt. und wo er häufiger früher mit Chardonnay auch zusammen gestanden hat, weil man die gar nicht so gut unterscheiden kann, die Rebstöcke, da kommt er eigentlich nicht mehr vor. Mhm. Wo beide Sorten noch vorkommen, aber in verschwindend geringer Menge, ist in der Champagne. Ja.
Also warum kommt der in der Champagne vor? Ich dachte, die haben da nur Chardonnay.
Nee, eben nicht. Also die haben eben Chardonnay natürlich, also die haben sozusagen, weil 98% ist zusammen ist Chardonnay, mhm, Pinot Noir und Pinot Meunier und 2% ist Aban, Petit Messier, Pinot Blanc und Pinot Gris. Das sind halt Rebsorten, die früher auch dort existiert haben und halt nur in einem ganz kleinen Maße überlebt haben.
Und die kommen da auch wahrscheinlich dann gar nicht raus, ne? Das ist jetzt nichts, was aus der Champagne exportiert wird, sondern das trinken die selber.
Doch, also du warst ja damals in Bonn mit auf der Blanc de Blanc Probe, ne? Champagnerprobe.
Ja.
Und eigentlich einer, der am besten abgeschnitten hat an diesem Abend, war ein reinsortiger Pinot Blanc, Blanc de Blanc von
Pinot Blanc, Blanc de Blanc.
Ja, aus dem Weingut Rose de Jeanne von Cédric Bouchard. Ja. Das war also einer der schönsten Weine dieses Abends, war tatsächlich ein reinsortiger Pinot Blanc und den hat man halt sehr selten.
Ach.
Mhm. Aber also es gibt nur. Also ich kenne jetzt.
Pinot Blanc aus der Champagne hat man nur sehr selten, weil ich gerade Pinot Blanc trinke, weil Weißburgunder ist doch Pinot Blanc.
Oder? Ich meine, ich rede jetzt von der Champagne.
Nur den Champagne, ja, okay. Ich war gerade ein wenig irritiert und dachte, was ganz Besonderes.
Ja. Also ich kenne, glaube ich, nur drei Leute, die reindeutige Pinot Blancs, also Champagner Pinot Blancs ausbauen. Mhm. Ja. Macht praktisch keiner. Und dann gibt es noch ganz wenige, die eben Pinot Blanc und Pinot Gris und diese anderen beiden Sorten, also Aban und Petit Messier, als Cuvée anbieten.
Ja. Sehr schön. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, für welchen ich mich entscheiden soll. Das heißt, es ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Frage, welcher nach welchem. Oder ja, sehr schön. Gute Wahl. Hast du gut. Letztes Mal war ich ja, glaube ich, nicht so zufrieden. Ne?
Ja, das waren die. Also der Elbling und der Auxerrois sind halt auch noch die etwas einfacheren Weine. Mhm. Tatsächlich.
Das heißt, ich bin einfach nur anspruchsvoll.
Ja. Ja, schon. Ein gewisser Anspruch gehört ja auch dazu, ne? Aber das sind halt wirklich so, also gerade der Elbling, das ist halt ein Wein, der kostet ja auch gerade mal irgendwas um die 5 Euro. Und wenn man ihn sozusagen in diesem Kontext trinkt, so als Sommerwein, Terrassenwein oder eben auch zu Spargel oder sowas, ist das halt ein total schöner Wein. Aber es ist halt ein einfacher Wein, ne? Und der hat diese beiden hier, und der Auxerrois, den habe ich einfach mal vorgestellt, weil er eben so wenig Säure hat. Und weil es nun mal einfach auch Menschen gibt, die Weißwein mit viel Säure einfach gar nicht ertragen können oder vertragen können. Mhm. Und dafür ist Auxerrois, finde ich, dafür ist Auxerrois halt ein toller Wein, ja. Und aber das hier ist halt, das hier macht unterm Strich natürlich mehr Spaß, ja, auf jeden Fall. Das ist schon schöner.
Ja.
Aber es ist halt auch ein bisschen teurer. Das ist jetzt nicht super teuer, weil also
der Was hätten wir dafür kostet, bezahlt, ich, wenn wir das nicht geschenkt gekriegt hätten? Weshalb wir ja sowieso, also nur deswegen erzählen wir ja, dass die Weine so super
ja,
sind.
Natürlich, ja, natürlich, klar. ich glaube, für den Weißburgunder 6,40 Euro oder 6,90 Euro und für den Grauburgunder irgendwas kurz über 7 Euro. Also ich gucke nochmal gerade nach, damit ich keinen Quatsch erzähle.
Ja, das heißt, ne, liebe Winzer, falls ihr hier gerade zuhört, ne, ihr müsst uns nur Wein schenken. Dann erzählen wir allen, dass der total super ist, weil wir nämlich käuflich sind wie Hulle. Neulich hat jemand versucht, sich in Vrindt einzukaufen. Mit einem Thema, das eins gewesen wäre, was mir auch am Herzen liegt. Also ja, okay. Das wäre jetzt nichts. Also ich hätte sogar rechtfertigen können, dass ich das einfach so mache. Hab dann sehr, sehr lange überlegt, auf dem Hörertreffen in Hannover, noch mit ein paar Leuten drüber geredet und hab dann gesagt, nee, kann ich nicht machen. Also und interessanterweise hat die Dame, die mir das angeboten hatte, meinte auch, findest du gut die Entscheidung, weil also sie ist selber Hörerin und Pressesprecherin und dachte sich, ach, vielleicht kann man da ja irgendwie mal einen Deal machen oder so. Und sie meinte, nee, fänd's gut, weil letztendlich hätte auch sie Vrindt anders gehört, wenn ich den Job gemacht hätte. Da bin ich jetzt sehr stolz auf mich, da mal standhaft gewesen geblieben zu sein. Ja, weil ich ja eigentlich in ekelerregend käuflich bin.
Ah, wirklich?
Nein, gar nicht. Mit Geld kriegt man mich nie.
Nie?
Nee. Mir ist viel wichtiger, ist mir Frieden auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann.
Übrigens, ich habe gerade mal...
Das war ein Rätsel. Welcher Film?
Bitte?
Das war gerade ein Rätsel. Welcher Film?
Ich komme nicht drauf.
Okay. Friede auf Erden und eine gute Gesinnung für jedermann.
Nee.
Wir sind die US-Regierung. Wir machen solche Sachen nicht. Das ist dann die Antwort darauf. Ich glaube, Sneakers war das.
Okay.
Er möchte einen Winnebago. Hast du jetzt raus, hast du, während ich hier dummes Zeug rede, hast du die Preise gefunden?
Ja, 6,60 und 7,40. Also 6,60 für den Weißburgunder und 7,40 für den Grauburgunder.
Das ist ja kein Geld. Also, nee. Die sind super für, das ist ja echt kein Geld.
Ja, das meine ich ja, deswegen habe ich die ja auch, deswegen tauchen die ja direkt in zwei Sendungen auf, weil die halt, ja, weil ich halt der Meinung bin, dass für einen wirklich fairen Preis man wirklich sehr viel Wein bekommt.
Absolut.
Und dann können wir jetzt nochmal den Cremant Liaison aufmachen.
Ich habe das diesmal, ich saue jetzt hier wieder mein Sofa voll, weil ich...
Ich habe es gerade geschafft, obwohl ich es noch gar nicht öffnen wollte. Dieser Agraffe, also dieser Drahtrahmen ist irgendwie...
Ah, fuck! Oh, fuck!
Oh, okay, was war das jetzt?
Das war der Drahtrahmen, der aus... Alter Vater, ey. Mir ist hier die halbe Flasche gerade durchs Wohnzimmer geflogen.
Oh. Also der Inhalt der halben Flasche. Aber solange die Technik noch spielt, ist alles in Ordnung. Das Problem ist, dass mir gerade der Shampoo vom Kopf trieft.
Scheiße. Und wir wussten es noch.
Alter.
Was war das denn? Ich habe einfach nur den Draht aufgedreht.
Ja, ja, das ging mir auch so.
Dabei ist mir der Draht abgeflogen gerade.
Ja.
Und der Korken einfach raus. Meine Fresse, ich muss mir gerade mal, warte mal, habe ich hier irgendwas, womit ich mir den Kopf abtrocknen? Ja, hier sind ein paar Tempos. Ich mache mal eben meinen Kopfhörer ab, weil ich höre dich jetzt erstmal nicht, weil ich mir gerade den Kopf abtrocknen muss. Ey, Alter, sowas habe ich ja noch nie erlebt.
Pro-Tipp am Rande, sobald man diesen Drahtrahmen...
Leck mich am Arsch, ey.
Sobald man diesen Drahtrahmen aufdreht, sollte man schon den Daumen oben auf dem Korken haben und den Flaschenhals im Rest der Hand.
Das gibt's nicht. Ey, das müssen wir müssen da mal irgendwie eine andere. Ist das eklig das nächste Mal? Oh, Vater. Boah, alles nass. So. Mal gucken, ob die Jingle-Maschine nachher noch funktioniert.
Hast du die abgeschossen, ne?
Ja.
Krass.
Ah, herrlich.
Ja, ich habe ja letztes Mal auch. Das ist
das Absurdeste, was ich lange gemacht habe.
Ich habe ja beim letzten Mal auch echt Schwein gehabt, dass mir dieser Korken nicht einfach wirklich in den Bildschirm geschossen ist.
Vater, ey. Ich muss hier gerade mal so ein bisschen, also wir können es ja weiter unterhalten, während ich hier den Tisch abwische.
Mach mal trocken.
Ich knipse jetzt gleich mal, ich fotografiere jetzt gleich mal diese Flasche.
Ja.
Dann siehst du mal, wie viel da rausgeschossen ist. Die ist halb leer. Also mir ist gerade wirklich eine halbe Flasche Shampoos einfach mal so.
Krass.
Arsch und Zwirn. Herr Steinmetz! Darüber reden wir nochmal gesondert. Jetzt stehe ich da Schnaps wie... Alter, wahrscheinlich funktioniert jetzt mein Telefon nicht mehr, weil ich ein Foto machen will. Doch, geht noch.
Doch, alles geht noch.
Alles geht noch. Ich kann, das Knipsen funktioniert nicht. Nee, ist zu dunkel. Die Flasche ist zu dunkel.
Okay.
alles ist nass. Vor allen Dingen ich.
Und wird dann irgendwann kleben.
Ja, genau. Irgendwann wird es kleben. Mm. Oh, Mann, ey.
Alkohol ist eine Pest. So, ich schenk mir dann...
Schenk dir doch mal was ein.
Ich trinke jetzt mal ein bisschen von den Resten. Alter, hier ist überall alles, was ich anfasse, ist nass. Und mir läuft Champagner den Rücken runter. Nein, es ist nur Cremant. Aber er läuft mir den Rücken runter. Weil ich muss gerade mal mein Glas ausspülen hier. So. Naja, ich wollte eh renovieren.
Achso, jetzt ist nach der Küche auch das Wohnzimmer dran.
Jetzt ist nach der Küche das Wohnzimmer. Ich würde gerne das Wohnzimmer machen lassen, aber jetzt habe ich keine Wahl mehr. Hier ist auch alles nass hier hinten. Ah ja. Das ist auch, ne? Ich habe auch, weil ich, wenn ich nicht so ein Messi wäre.
Dann würde da auch nicht überall was rumliegen, was nass werden könnte, genau, meinst du?
Dann wäre jetzt nicht alles nass geworden, sondern nur das Sofa. Ach du Scheiße. Naja, da trocknet alles weg und dann so. Was trinken wir denn jetzt?
Also wir trinken Reste. Ja. Und
Cremant ist alle.
Zwar in Form von Liaison.
So, gucken wir mal. Jetzt darf ich aber mal schlucken, ja, zur Abwechslung.
Erst riechen, dann schlucken.
Ein Glück hat das keiner gehört. Das schneide ich dann hinterher raus. Warte mal, das Mikro hat es auch komplett abgekriegt. Warte mal.
Ach nee.
Alter Vater, ey.
Oh Gott.
Raschelt. Hier raschelt was. Psst. So. Ich hab ja damit gerechnet. Ich habe ja damit gerechnet, dass es irgendwie ein bisschen Druck hat und ein bisschen rumspritzt und so, und habe mich auch entsprechend vorbereitet, um das abzufangen. Ja,
das merkt man.
Nein, um das abzufangen. Also ne, so hier so richtig so irgendwie noch eine Karaffe hingestellt, damit das da rein kann und so. Aber da, also mit so viel habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, du hättest halt einfach nur den Daumen drauf haben müssen.
Ja, wahrscheinlich. Aber es wäre halt das. Ich glaube, das. Wer rechnet dann noch? Also das war das erste Mal, dass mir überhaupt. Also erstmal ist beim Aufdrehen des Drahtes der Draht gebrochen.
Ja, bei mir auch. Aber ich hatte zu glücklicherweise schon den Daumen oben drauf.
Das sollten wir Steinmetz vielleicht sagen. Vielleicht das ist ja eigentlich auch nicht normal, dass der Draht bricht, wenn man ihn aufdreht. Ne?
Ja, das werde ich ihm auch sagen. Genau,
nicht, dass er da irgendwie eine blöde Charge an Verschlüssen hat oder sowas.
Zweite Wahlverschluss.
Also der Draht ist gebrochen und normalerweise, also bisher war es wirklich immer so, und ich habe echt schon viele Schaumweine aufgemacht, bisher war es immer so, dass ich nicht den Daumen drauf machen musste, nur während ich den Draht aufdrehe. Sondern dass ich eigentlich immer noch ein bisschen am Korken drehen musste, beziehungsweise an der Flasche. Wow. So.
Dafür löhnt sich wenigstens der Cremant.
Der schöne Cremant. Das ist ein Cremant woraus? Auch ein Weißburgunder?
Weißburgunder und Spätburgunder.
Okay. Ein bisschen farblos.
Ja?
Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass es hier überall nach dem Zeug riecht.
Das kann sein, ja. Also ich finde, er hat in der Nase einen sehr schönen, frischen Hefeton. Mit so einer ganz leichten Süße drin. Also schon auch in diese Süßteig-Brioche-artige Richtung. Ganz, ganz schöne Frucht eigentlich. Ist ein bisschen kurz vielleicht.
Ja, und noch irgendwas ist. Ich weiß aber noch nicht, was. Irgendwas ist noch. Und das ist jetzt kein Witz, den ich jetzt mache, weil das da rausgespritzt ist, sondern irgendwas ist noch. In der Nase finde ich ihn prima. In der Nase finde ich ihn wirklich prima.
Aber zu süß, zu trocken.
Der hat auch ein bisschen von dieser Bitterkeit, die der Grauburgunder hatte, finde ich. Und genau die stört mich da.
Okay.
Weil ich hätte es gern ein bisschen klarer. Mir fehlt da ein bisschen Klarheit. Ja, mir fehlt irgendwie. Mann, wie formuliere ich das am besten?
Mir fehlt ein bisschen länger.
Also ich finde den nebulös. Das ist es vielleicht. Also, weißt du, ich finde, wenn ich den im Mund habe, finde ich da.
Okay, du kannst dich nicht an irgendwas so richtig festmachen, ja?
Ja, genau. Der ist ja so, genau, der ist nebulös. Irgendwie, das ist so. Und das bin ich nicht gewohnt von Schaumwein.
Okay. Was sagt denn der Chat eigentlich? Sagt er eigentlich was?
Der Chat sagt wenig. Die haben sich noch nicht mal kaputt gelacht darüber, dass mein Wohnzimmer jetzt unter Shampoos steht.
Wirklich? Ist da überhaupt jemand?
Dann ein paar sind unterwegs, aber so richtig viele scheinen das nicht zu sein, habe ich das Gefühl. Oder hier ist irgendwas kaputt, kann auch sein. Nö, eigentlich. Nee, wahrscheinlich hat wieder keiner mitgekriegt, dass wir überhaupt senden. Shownotes gibt's, glaube ich, auch nicht.
Ach Gott.
Ja, ja.
Furchtbar.
Ja, schade drum. Dann hau ich die Sendung einfach so raus, weil sonst klappt's gar nicht. Um. Ja. Ich finde da nichts drin.
Okay.
Also der ist nicht schlecht. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, also du hast ja oft, wenn du so, ne, wenn die Kollegen dann so ein Piccolöchen mitbringen oder irgendwie einen billigen hier Frisante mitbringen, dann hast du es ja oft so, dass du denkst, bläh, der schmeckt aber billig an irgendeiner Stelle, es ist viel zu viel Zucker irgendwo in der Ecke oder weiß der Geier was. Das habe ich jetzt gar nicht. Also der ist schon gut gemacht. Also ist jetzt nicht, dass ich irgendwie was besonders störend darin finden würde.
Ja.
Aber ich kann mich da an nichts festhalten.
Okay. Ja.
In der Nase ist diese Hefe, wie du sagtest, süßer Teig, also süßer Hefeteig. Das finde ich sehr schön.
Also die Nase finde ich auch schon total schön. Aber ich gebe dir recht, da ist kaum irgendwie, das ist ein bisschen unausgegoren, das ist ein bisschen, ja, nebulös, ist irgendwie eine ganz, ganz interessante Beschreibung, ja.
Apropos Frisante, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich habe einen Karton Frisante geschenkt gekriegt. Haben wir. Habe ich den auch schon getrunken gehabt? Nee.
Nee.
Mittlerweile habe ich den mal getrunken.
Den ganzen Karton?
Genau, ich habe einen ganzen Karton Frisante getrunken.
Ja, und?
Darum riecht sie auch so nach Alkohol.
Weil der Cremant
nicht der... Es gibt doch Shownotes. Das Pearl hat gerade geschrieben, dass er Shownotes macht. Das ist schön.
Oh, danke.
Wir müssen besser ankündigen. Wird uns gerade gesagt, beziehungsweise mir wird gesagt, dass ich besser ankündigen muss. Okay, ich gelobe Besserung. Das ist einer der spektakulärsten Rotweine, die ich je getrunken habe. Mhm. Was möglicherweise natürlich auch daran liegt, mir war bis zu dem Moment, wo ich diesen Karton geschenkt bekommen habe, nicht mal ansatzweise klar, dass es Frisante aus Rotwein gibt.
Mhm.
So. Dann ist das Zeug auch noch Lambrusco. Mhm. Und Lambrusco ist halt das 1 Liter Pennerglück. Eigentlich so. Also zumindest kenne ich es nicht anders.
Ja, ist wie bei Edelzwicker und so weiter und so fort. Genau. Ja, ja.
Und erstmal schützt du den ins Glas. Und das ist halt ein Rotwein, der schäumt. Mhm. Und das finde ich schon mal total irritierend. Und er verhält sich die ganze Zeit auch wie ein Rotwein. Also wenn du den im Glas stehen lässt, entwickelt er sich auch noch ein Stück.
Mhm.
Verliert aber seinen Sprudel so gut wie gar nicht. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Und der schmeckt halt auch nicht so billig, schwer, süß wie Lambrusco oder was nicht normalerweise, aber wie Lambrusco schmeckt, so wie ich es gewohnt bin oder wie ich es gewohnt bin, dass Lambrusco schmeckt. Das war schon echt irre. Also das war richtig irres Zeug. Damit kann man sich so super besaufen. Faszinierend. Also kann ich jedem nur empfehlen, mal so ein Zeug zu trinken. Wie hieß der denn nochmal? Ich vergessen.
Ich könnte dazu noch einen Tipp abgeben.
Bitte?
Von einem uns bekannten Weinhändler namens Martin Kössler, der eben die Weinhalle hat in Nürnberg. Mhm. Von dem hatten wir ja auch schon einige Weine.
Ja.
Und der hat zwei Lambrusco-Produzenten mit ins Programm genommen dieses Jahr, die Corte Mancini und Cantina della Volta.
Mhm.
Und das sind auch sehr spektakuläre Lambrusco.
Also gerade die Diskrepanz zwischen Erwartung und dem, was man dann hinterher im Glas hat, fand ich so irrsinnig.
Ja.
Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich meine Vorurteile so heftig demontiert kriege. Also dass du so denkst, oh ja, ist ja doch ganz gut, das passiert ja häufiger schon mal. Aber dass das Vorurteil einfach komplett ausgehebelt wird, ist nach wie vor fasziniert mich das über alle Maßen.
Ja. Ich finde das auch toll. Also wenn Lambrusco gut gemacht ist, ist das wirklich spektakulär, eben weil die Erwartungshaltung irgendwie immer eine andere ist als das, was dann im Glas ist. Und das, was im Glas ist, ist halt wirklich total ungewöhnlich.
Ja, ne? Die Erwartungshaltung ist halt scheiß Pizzeria-Wein. Ja.
Ja, irgendwie schon, genau. Und dann hast du irgendwie einen Brocken, also wird natürlich auch süß ausgebaut, aber du hattest ja wahrscheinlich auch einen trockenen, einen ziemlich trockenen Rotwein, aber mit Bubbles. Ne?
Ja.
schon abgefahren, ja.
Und interessanterweise halt auch mit ordentlich Bubbles. Also
ja, eben.
Auch nicht so.
Also das ist häufig, also wirklich häufig auch sehr, sehr gut und sauber gemacht. Also dann ist es wirklich spektakulär. Ja, finde ich auch super. Ja. Dabei fällt mir gerade noch was anderes ein, wo ich hier gerade auf der Weinhalle-Seite war. Ich habe ja noch was anderes entdeckt, nämlich den Bottle Club, ne? Was ich auch eine sehr schöne Geschäftsidee finde. Ich habe auch schon tatsächlich Werbung gemacht bei mir im Blog dafür.
Mhm.
Das ist irgendwie die Idee, dass man sozusagen ein Abo macht von 3 bis 6 Weinen im Monat.
Ach so, wie wir das mal bei Wein Plus hatten. Dieses
ja, genau, sowas hatten wir schon mal bei Wein Plus zu verschiedenen Themen. Und bei Bottle Club ist es halt so, dass die eine ziemlich bekannte deutsche Sommelier haben, die Weine aussucht. Und die haben halt immer eine übersichtliche Anzahl von Weinen sozusagen im Angebot. Also weiß ich nicht, was, 6, 8, 9 Stück. Und daraus kann man sich halt was aussuchen, oder 12, ich weiß es jetzt nicht genau, ne?
Ja.
Daraus kann man sich halt irgendwie 3 bis 6 Weine aussuchen. Die kriegt man dann, oder andersrum. Du wirst informiert, dass sozusagen deine Monatsration ansteht, ja?
Ja.
Und die schütten dir was in deinen Warenkorb.
Ja.
Ne? Und den kannst du halt nochmal verändern, wie du willst.
Okay.
Du kannst aber auch sagen, nee, ich will nicht mehr. Dann endet sozusagen das Abo direkt. Oder du sagst, ich setze mal einen Monat aus.
Ja.
Ne? So. Also völlig unproblematisch. Ne? Und ansonsten suchst du dir halt irgendwie Weine aus. Wenn du 6 Weine aussuchst, zahlst du keine Versandkosten. Und unter 6 zahlst du halt 5 €, was ich jetzt auch völlig, völlig angemessen finde. Und das Schöne ist halt, das sind halt nicht so Mainstream-Weine, sondern die stehen so ein bisschen abseits vom Mainstream. Ne?
Mhm.
Also es ist jetzt auch keine Freak-Weine, aber sie sind wirklich gut ausgewählte Weine, das, was ich bisher so gesehen habe. Und ich finde, für Leute, die gerne neue Sachen probieren, ja.
Mhm.
Ist es total schön, weil du halt du kannst sie dann auch nicht mehr nachkaufen da, ne? Es sei denn, die sind zufälligerweise noch im Programm dann schon, aber im Allgemeinen verschwinden die dann halt irgendwann schnell aus dem Programm und werden durch andere Weine ersetzt.
Ja.
Also du hast die ganze Zeit sozusagen eine Fluktuation im Programm.
Und Durchsatz dann auch in deinem.
Ja.
Und 6 Flaschen im Monat trinkst du auch. Das kriegst du hin.
Weiß ich nicht. Oder du machst halt 3 und zahlst dann 5 € Versand.
Ja. Ja.
3 ist halt die Mindestzahl, aber 3 schaffst du auf jeden Fall. Und das sind halt.
Was sind das dann so für Preise? Also was kostet.
Jeden das
Monat
ist das Witzige
46
dabei.
Euro für 3 Flaschen?
Nee. Das Witzige dabei ist, jede Flasche kostet immer 9 €.
Ah.
Ja.
Ja, das sowas kann man gut verstehen. Das gefällt mir. Ja, sowas finde ich gut.
Genau, das heißt, du zahlst 27 € plus 5 €, wenn du nur 3 Flaschen im Monat haben willst. Und ja, das ist irgendwie etwas, was man bezahlen kann, denke ich. Und ja.
Ja. Das wäre eigentlich eine witzige redaktionelle Idee für die Sendung hier. Die sollen uns einfach immer was schicken.
Ja, habe ich tatsächlich mit denen auch schon. Ich habe das nicht mit denen besprochen. Ich habe das schon überlegt. Also ob das irgendwie eine Option wäre. Ne?
Aber dann würden wir tatsächlich uns verkaufen.
Ja, dann würden wir uns verkaufen und das passt auch irgendwie nicht so.
Ja, stimmt.
Halt. Aber man könnte das natürlich mal einfach mal so zum Spaß 2-3 Monate lang machen.
Mhm. Ne?
Das könnte man mal machen. Oder mal für 2 Sendungen halt 6 Flaschen oder so. Ne?
Also Problem ist halt, wenn das Zeug schnell durchsetzt, also dass sie immer wieder was Neues haben, kann man es halt nicht nachkaufen. Das finde ich dann halt immer ein bisschen blöd. Dann hörst du den Podcast 4 Wochen später und denkst dir, oh, davon kaufe ich mir was, und dann kriegst du gar nichts mehr davon und dann bist du halt frustriert. Und ich finde halt Medienfrustration immer ein bisschen unangenehm. Also ich mag das eigentlich nicht so.
Mhm. Das stimmt. Das hast du dann nicht. Also das ist halt wirklich, wirklich nur für Leute, die sozusagen ihr Weinwissen erweitern wollen, ja, oder den Weinhorizont erweitern wollen. Und so wie ich jetzt beispielsweise, die eben nicht größere Mengen von irgendeinem Wein kaufen, sondern eben lieber neue Weine ausprobieren wollen.
Mhm.
Dafür ist es super. Also für Leute, die irgendwie auf der Suche sind nach ihrem Wein, den sie dann haben wollen, ist es jetzt nicht unbedingt geeignet, ne?
Aber ja, was man damit halt super machen kann, finde ich, ist halt dadurch, dass es jeden Monat kommt und du von denen eine Mail kriegst, kannst du halt so einen festen Termin zum Trinken mit Freunden daraus machen.
Mhm.
Und sowas mag ich eigentlich. Dann musst du halt gar nicht groß Gedanken machen oder so, sondern das Ding kommt halt an und du kannst halt immer sagen, okay, immer am letzten Sonntag im Monat setzen wir uns zusammen und zwitschern uns ein.
Ja, sowas geht zum Beispiel auch.
Und sowas mag ich ja, solche festen Termine, also festes Socializing-Termine.
Ja.
Ja. Ja.
Genau. Das ist irgendwie ein Startup. Die haben mich irgendwie vor Monaten schon angeschrieben und ich habe es irgendwie total ignoriert, weil ich halt relativ viel Mails bekomme von irgendwelchen Angeboten und und dann fiel mir das irgendwie letztens ein, als ich nochmal irgendwo bei Facebook über den Namen gestolpert bin. Da dachte ich, ja, das ist doch was. Und dann habe ich es mal ausprobiert. Also ich find's echt eine schöne Idee.
Mhm. Ja. Absolut. Gibt's denn das, dieses Abo-Dingsi bei Wein Plus noch?
Ich glaube schon. Ja, also es gibt verschiedene Abo-Möglichkeiten. Also in der Weinhalle, wovon wir geredet haben vorhin, gibt's das auch. Da kannst du auch ein Wein-Abo machen. Da kriegst du eben, in der Weinhalle, finde ich, kriegst du ja fast durchgängig sehr gute Weine fürs Geld. Aber das ist dann halt auch eine Ecke teurer. Ja, also ich guck mal gerade eben, Wein-Abo. Das kriegst du einmal für 46 Euro, maximal 46 Euro im Monat.
Ja.
Da kriegst du drei Weine, ne? Das ist halt, Weinhalle ist halt teurer, nachvollziehbarerweise auch teurer, aber eben teurer. Oder eben einmal im Quartal für 120 Euro sechs Spitzenweine.
Mhm.
Also die beiden Möglichkeiten gibt's. Finde ich auch spannend.
Ja, da hatten wir aber ja damals den ältesten Wein, den ich je in meinem Leben getrunken habe, ja.
Das von Wein Plus jetzt.
54er Riefsalt, ja.
Hm? Ja. Das war auch spektakulär. Also es war echt schön.
Ich glaube, ich bleibe heute beim Grauburgunder. Cremant ist eh keiner mehr da. Nee, ich bleibe beim Grauburgunder. Das ist dann doch eher meiner. Und vor allen Dingen jetzt, wo er ein bisschen offen ist, hat er auch diese Bitterkeit ein bisschen verloren. Also oder ein bisschen von dieser Bitterkeit verloren und ist nicht mehr ganz so anstrengend. Also er war ein Tick anstrengend auch vorher, als er frisch auf war.
Ja, schön.
Was trinken wir denn als nächstes?
Worauf hast du denn Lust? Ich weiß, wir gehen ja immer nicht. Wir haben ja nächsten Monat schon Oktober. Wollen wir langsam wieder in die Rotwein-Richtung gehen oder mal Schaumwein machen? Oder
interessante Frage. Wollen wir das Publikum fragen?
Ist denn welches da?
Naja, es muss ja nicht spontan im Chat sich verhalten.
Wir können eine Spontanvergärung machen.
Spontanvergärung? Kriegst du das hin?
Oh, bestimmt.
Wir können Spontanvergärung, was wir auch mal machen können, ist Vin Naturel. Da ist zwar auch immer viel esoterisches Yada Yada dabei, aber da fallen halt auch echt ein paar ganz geile Sachen bei raus.
Ja, das könnten wir auch mal machen. Wir könnten mal beim Axel Zülch beispielsweise bestellen.
Das Pearl, der unsere Shownotes schreibt, schreibt gerade, Elbe oder Saale Unstrut wäre auch mal interessant.
Ja, das können wir auch.
Das sind halt auch so Regionen, die kennt man halt gar nicht, aber stimmt sicherlich nicht, aber das ist halt so, Saale Unstrut ist halt, das ist halt nicht so in meiner Weinwahrnehmung oder Weinbaugebiete-Wahrnehmung.
Ja, ist halt auch ein sehr kleiner Bereich, ja. Aber können wir machen.
Ich hatte da mal einen sehr schönen Riesling hier von Doktor irgendwas.
Aha, okay. Also es gibt ja den Prinzen zur Lippe, ne? Also Schloss Poschwitz. Das, die machen halt Poschwitz auch. Poschwitz
hatte ich auch schon mal, ja.
Hat sie auch schon. Da hat sie schon mal Elbling auch, zum Beispiel. Die sind preislich durchaus ambitioniert, aber die machen auch sehr schöne Weine. Ich war ja letzte
Woche. Was nennst du preislich ambitioniert? Ist es das, was normale Menschen teuer nennen?
Ja, vergleichsweise. Also wenn du jetzt einen Elbling nimmst, der ist, glaube ich, doppelt so teuer als der hier vom Stefan Steinmetz. Ist halt auch ein anderer Elbling, aber ist halt auch Elbling. Also
ist er auch doppelt so gut?
Ja, das ist immer die Frage. Ich habe ihn schon lange nicht mehr probiert, kann ich gar nicht sagen. Aber ich weiß auch nicht, ob sowas dann doppelt so gut sein muss. Keine Ahnung. Ich fand ihn damals ziemlich gut. Und ich war jetzt ja auf dieser Vorpremiere der großen Gewächse, also sozusagen auf dem dort, wo für Journalisten und Weinhändler die aktuellen großen Gewächse vorgestellt werden, bevor sie dann am 1. September in den Verkauf kommen. Und da war eben auch Schloss Poschwitz mit einem Spätburgunder. Und den fand ich auch ziemlich gelungen. War echt ein schöner Wein. Fiel so ganz aus dem Rahmen. Der war ganz anders als alle anderen Spätburgunder, die ich da probiert habe. Und das finde ich ja schon mal gut. Also abgesehen davon, dass der Wein einfach auch gut gemacht war. Ne? Kann ja auch dadurch aus dem Rahmen fallen, dass es einfach scheiße ist. Aber das war halt gar nicht so. Der war einfach nur anders. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Was heißt das jetzt für die nächste Sendung?
Ja, ich guck mal, ob wir... Ich hatte irgendwie... es hatte sich jemand bei mir gemeldet, auch aus der Hörerschaft, dessen Eltern irgendwie direkt neben dem Schloss Poschwitz wohnen.
Ach.
Und der wollte irgendwie mal einen Kontakt herstellen.
Das wäre ja schön. Vielleicht kriegen wir da auch wieder was abstauben, ne? Für lau.
Du bist echt witzig. Nee, aber wir können tatsächlich mal gucken, ob wir, nee, ich finde, fände es ja schön, wenn wir sozusagen für die Hörerschaft was abstauben könnten in Form
dass
von.
Dass es insgesamt billig wird, also billiger
ja,
wird.
Ne? Genau, dass es irgendwie ein Angebot gibt, so von, wir verzichten eben auf die Versandkosten, so wie wir es bei Bickelstumpf hatten zum Beispiel. Oder,
stimmt, sowas wäre nett.
Ne? Das wäre halt ganz gut. Ja. Ja, gut. Überlege ich mal, ob wir, oder schaue ich mal, ob wir das organisieren können.
Ja.
Ansonsten fände ich es halt tendenziell schön, wenn wir irgendwie wieder wohin kämen, wo wir eben 6 Flaschen für 2 Sendungen sozusagen stellen können, damit das mit den Versandkosten halt nicht so überhand nimmt. Aber ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um Schloss Proschwitz zum Beispiel.
Alles klar. Und ich kümmere mich jetzt mal darum, hier das Wohnzimmer ein bisschen zu putzen und mir den Gestank aus den Haaren zu waschen.
Ja, alles klar.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Und das waren die Flaschen. Und die Flaschen danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.